Die vierte Staffel Bridgerton führt uns wieder in Londons feine Gesellschaft, mit ihren beeindruckenden Kostümen und komplizierten Love Stories. Wie gelungen die diesjährige Ballsaison auf Netflix wirklich ist, darüber sprechen wir jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Marc Linden, schön, dass ihr mit dabei seid beim Serientalk zur vierten Staffel Bridgerton und gleichzeitig dem vorletzten Serientalk in Reingeschaut aller Zeiten. Warum, wieso, weshalb das so ist, das hört ihr im letzten Serientalk zu The Witcher. Da müsst ihr einfach mal bis zum Ende durchhalten und dann erfahrt ihr alles um das Aus dieses Formats innerhalb von Reingeschaut. So viel dazu. Jetzt begeben wir uns in die feine Gesellschaft, zumindest verbal. Und das mache ich auch dieses Mal nicht alleine. Und zwar ist Kira wieder mit dabei. Kira, schön von dir zu hören. Ewig warst du nicht mehr hier zu Gast. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Und ab hier gilt eine Spoilerwarnung für die vier Staffeln von Bridgerton und dem Spin-off Queen Charlotte. Lass mal chronologisch beginnen mit der ersten Folge, wo ja unfassbar viel passiert. Ich glaube, man muss keinen Hehl daraus machen, dass man da sehr starke Anleihen an diese Aschenputtel-Story genommen hat. Klar. Da war es nicht der Schuh, sondern der Handschuh in Bridgerton, der verloren gegangen ist. Und das ist ja auch alles total okay, finde ich, da so eine Hommage zu machen. Aber ich finde, man hat, weil man natürlich diese Aschenputtel-Story so kennt, gerade in der ersten Folge irgendwie, also hat man ja die Geschichte 90% schon auserzählt, bis auf den Part, wo er sie findet und zusammenkommt. Deswegen, nachdem du die ersten 10 Minuten dieser ersten Folge gesehen hast, fand ich, wusste man ziemlich schnell, worauf es hinausläuft, oder?
Ja, das stimmt. Und das Gefühl hatte ich tatsächlich auch immer wieder beim Gucken, dass es einfach ja dieser vorgezeichnete Handlungsbogen ist. Und gut, ich meine, bei Bridgerton war ja nie irgendwie der große Surprise-Plot-Twist am Ende. Aber trotzdem wusste man hier nochmal mehr, worauf man sich einlässt.
Genau, und ich fand auch dann in der zweiten Episode so ein bisschen random, dass man für mich gezeigt hat, wie sie es geschafft hat, sich da einzuschmuggeln. Wo ich mir dachte, Leute, das ist jetzt auch nicht das allergrößte Geheimnis. Zum Glück war es nur so eine kleine Sequenz. Ich hatte schon Angst, dass sie da wieder so einen Heist draus machen. Das hatte ich hier im letzten Serientalk erzählt, dass in den 7 Jahren, wo ich hier die Serientalks mache, viel zu viel über Heists gesprochen hatte. War das so ein Netflix-Trend. Ich hatte schon Angst, dass Bridgerton jetzt auch in die Richtung geht. Das musste nicht sein. Aber durch Sophie haben wir zumindest mal so einen Einblick in diese Dienerschaft gesehen. Nochmal so eine neue, ich will nicht sagen eine neue Welt aufgemacht, aber ich fand es schon mal irgendwie ganz spannend zu sehen. Fand dann aber gleichzeitig, hat man das nicht so richtig ausgenutzt. Ich hätte gerne mal gesehen, sind die befreundet, die Diener im Haus oder auch mit Dienern anderer Häuser? Wie ist da die Hierarchie? Das irgendwie, finde ich, hat man das so ein bisschen liegen lassen, wenn man jetzt die Möglichkeit dazu hätte.
Aber ich finde, man hat trotzdem gesehen, wie viel Macht untereinander die haben. Also wie da Informationen ausgetauscht werden, wie sie dann halt irgendwie zufällige Treffen auf Wochenmärkten oder so nutzen, um ja sich gegenseitig den neuesten Gossip zu erzählen und was in deren Haushalt gerade so vor sich geht. Das fand ich schon recht interessant, aber ich fand auch irgendwie, dass es manchmal so ein bisschen oberflächlich geblieben ist und das war mir irgendwie alles auch ein bisschen zu romantisiert und happy life, muss ich sagen.
Ja, verstehe ich, aber ich finde, dass da ist Bridgerton noch in gewisser Weise in so einer Position, wo man sich in den letzten Staffeln reingebracht hat, dass man da gar nicht den Weg hat, das so ein bisschen gesellschaftlich tiefer zu zeichnen. Weil wenn man wirklich mal auf wirkliche Probleme so dieser unteren Gesellschaft, sage ich mal in Anführungszeichen, eingehen würde, würden ja diese ganzen Probleme der Feingesellschaft komplett noch mehr irrelevant werden, als man das vielleicht jetzt denkt. Also irgendwie im Kontext von, weiß ich nicht, Hungersnot ist es vielleicht gar nicht so wichtig, wer jetzt das Diamant der Saison ist. Bridgerton kann gar nicht mehr Gesellschaftskritik leisten, weil sonst die ganze Story irgendwie noch irrelevanter wirkt, als sie vielleicht schon auf manche wirkt. Und ich finde zum Beispiel auch, wenn da normale Orte gezeigt werden, wie dieses Gefängnis oder dieser Gerichtssaal oder meinetwegen so die Kammer der Dienerschaft, finde ich, wirkt das schon so ein bisschen seltsam, so ein bisschen befremdlich, weil es gar nicht zu dieser immens gestellten Welt von Ballsälen, von Thronsälen, von Gartenfesten etc. passt. Und deswegen glaube ich, hat man da zumindest die richtige Entscheidung getroffen, da jetzt nicht zu tief reinzugehen. Das
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen,
geht irgendwie nicht.
wie anders da irgendwie gearbeitet wurde in der, ja, in dieser ganzen Bildsprache, die sie sonst immer in ihren Kulissen benutzen. Und ich war irgendwie auch total verblüfft, wie riesig diese ganze Hintergrundwelt da ist. Also wie groß das sah ja irgendwie ein bisschen aus wie so ein Keller, wo die da kochen und irgendwie Wäsche waschen.
Ja.
Und es wirkte auf mich irgendwie so ein bisschen wie bei Harry Potter, wo man dann plötzlich so sieht, wo die ganzen
Ja.
Hauselfen im Hintergrund irgendwie die ganze Arbeit verrichten. Und irgendwie hatte das extreme ähnliche Vibes für mich.
Ja, fand ich auch. Ja, das war spannend zu sehen. Auch was die an, die haben ja so eigene Treppenhäuser, eigene, da hat ja jeder so ein kleines Zimmer nochmal. Das war schon verrückt zu sehen. So eine eigene Wäscherei hatten die Bridgertons ja auch. Da hat man erstmal so ein Gefühl davon bekommen, welchen Stand die in dieser Gesellschaft hatten. Also, dass die natürlich auch selbst unter den Adligen ja nochmal wirklich die erste Liga sind. Und was ich auch in dem Zusammenhang dann ganz spannend fand, waren so diese Zofenkriege. Also, dass man für mich das so genutzt hat, um sich, um seine Position in der Gesellschaft zu behaupten oder auch vielleicht den anderen so ein bisschen zu piesacken. Das fand ich irgendwie sehr spannend zu sehen. Da gab es ja auch innerhalb der Serie so ein paar Wechsel. Ich hatte mich bizarrerweise, als ich es gesehen hatte, boah, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber es machen manchmal so Popstars immer noch, dass die sich gegenseitig so Background-Tänzerinnen und so klauen. Und dachte ich so, das hat so den ähnlichen Vibe. Ich hatte irgendwie als treuer Bravo-Abonnent damals mal mitbekommen, dass Taylor Swift und Katy Perry sich gegenseitig so Tänzerinnen geklaut hatten. Und das
Was
hat mich
echt?
immens erinnert, als ich diesen Zofenkrieg gesehen habe. Fand ich irgendwie ganz spannend. Wir hatten jetzt schon drüber geredet, sie lernen sich kennen, geht dann sehr schnell auf diesem Ball und dann geht es erstmal mehr oder weniger unfreiwillig aufs Land, wird so eine kleine Auszeit gemacht und ich fand es irgendwie super schön zu sehen. Zum einen, weil ich Bridgerton gerade dann immer toll finde, wenn es so auf diese Sommeranwesen geht. Du weißt, ich bin großer Fan der zweiten Staffel, die ja sehr viel auf Aubrey Hall, dem Sommeranwesen der Bridgertons, spielt. Und auch hier fand ich es irgendwie schön zu sehen, wie die da mit der Kutsche hingefahren sind, wie die da in diesem Sommerhaus von Benedikt waren. Und irgendwie auch die beiden zu sehen, und das ist so eine Idealwelt, wenn sie frei wählen könnten. Die waren ja da sehr flirty unterwegs, beide. Fand ich irgendwie einen sehr schönen Vibe einfach, oder? Also die Folgen fand ich, waren so meine Highlight-Folgen, ehrlicherweise.
Das stimmt, ich fand, das war irgendwie in sich total harmonisch und das hat irgendwie auch noch mal so ein bisschen so Flashbacks zu vorherigen Staffeln gegeben und es war irgendwie noch mal wie so eine ganz eigene Welt und wie so eine kleine Parallelwelt. Und das fand ich auch sehr schön.
Ja, total. Aber da hat man schon, fand ich, in diesen Gesprächen mit diesem älteren Haushälter-Ehepaar, die, by the way, ja, einen Traumjob haben. Also die müssen da,
Eigentlich echt,
dürfen da
ne?
in diesem riesigen Anwesen leben. Und der kommt so alle paar Tage mal vorbei. Und als er da
Wenn
vorbeikommt, ist, waren sie
überhaupt.
nicht da. Da haben die sonst was gemacht. Aber da hat man schon in den Gesprächen zwischen Sophie und ich glaube der Haushälterin gemerkt, dass das, also das konnte man sich ja denken, dass das gar nicht so einfach wird, wenn die beiden zusammenkommen wollen. Und was ich dann auch irgendwie spannend fand, dann gab es ja auch so die ersten Gespräche zwischen den beiden, dass man jetzt denken würde, auch mit dieser Aschenputtel-Story im Hintergrund, naja, da muss sich ja nur der Adlige einen Ruck geben, sich von seinen gesellschaftlichen Zwängen mal lossagen und sagen, ja, ich bin mit ihr zusammen. Aber sie hat ja erwähnt, ja, für dich ist das vielleicht ein Thema. Aber für mich ist das noch ein viel größeres Thema. Also für mich sind die gesellschaftlichen Folgen ja viel härter. Wenn du fällst, bist du vielleicht ein ausgestoßener Gesellschaft, der trotzdem noch ganz in Ordnung, sage ich mal, leben kann. Aber wenn ich irgendwie ein uneheliches Kind bekomme von einem Lord und du mich dann irgendwann verstößt, dann stehe ich vor dem Aus, also vor dem Aus meiner Existenz. Und das fand ich irgendwie so einen spannenden Gedanken, weil das denkt man sich ja nicht so wirklich. Und ich fand also gerade so die ersten Gespräche zwischen den beiden, wo die so das versucht haben zu ordnen, spannend. Aber leider kam die einen Tick zu oft vor. Also gefühlt kam dieses Gespräch dann noch vier, fünfmal in der Serie vor, wurde nur immer gesteigert von den Absichten, die Sophie dann geäußert hat. Also erst wollte sie nur aufs Land gehen, nee, erst in einen anderen Haushalt, dann aufs Land gehen und am Ende ja nach Amerika gehen. Und das fand ich dann schade, dass eigentlich diese gute Diskussion einfach unnötig oft wiederholt wurde, oder? Ging es dir da anders?
Also ich glaube, es war schon irgendwie notwendig, um das auch einfach für den Zuschauer nochmal darzustellen, wie tragisch das eigentlich ist und wie unüberbrückbar das ist und das nur, also ja, nur weil wir das halt irgendwie aus heutiger Sicht anders kennen, glaube ich, dass es schon halt, und ich meine, Netflix ist ja generell sehr repetitiv geworden in dass Dinge oft wiederholt werden, damit es auch irgendwie der Zuschauer auch wirklich versteht. Und ich glaube, dass es zum einen deshalb so oft wiederholt wurde, aber ich glaube, es ist halt auch einfach aus heutiger Sicht schwierig zu verstehen, warum das so eine dolle Kluft ist. Und gerade in Bridgerton, wo ja eigentlich immer eigentlich alles problemlos wirkt, dass es deren Art damit umzugehen war, zu zeigen, wie doll dieses Problem eigentlich gerade wirklich ist und was für ein Issue die da haben.
Ja, und wurde dann auch in einer Szene auch in einem anderen Kontext deutlich gemacht, als eine Mätresse zu Penelope gekommen ist und ihr förmlich gesagt hast, du hast irgendwie öffentlich gemacht, dass ich mit dem und dem Lord eine Beziehung pflege und jetzt bin ich gesellschaftlich ruiniert und muss die Stadt verlassen, etc. Da hat man das ja so ein bisschen gemerkt. Aber ich fand, also gib dir recht, was du sagst, man muss sich das irgendwie vor Augen führen. Ich fand es ein bisschen zu oft und ich fand natürlich von Sophie ist irgendwie auch für ihren Charakter irgendwie spannend zu sehen, dass sie das alles so sehr rational auch durchdenkt. Ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle gewünscht, und das müsste gar nicht im Gespräch mit Benedikt sein, dass man auch ein bisschen mehr über ihre Gedanken- und Gefühlswelt erfährt, weil ich habe das Gefühl, dass Benedikt da, ob das mit Violet ist, ob das mit seinen Brüdern ist oder mit seinen Freunden bei diesen regelmäßigen Saufgelagen, sehr oft drüber kommuniziert hat, was er fühlt. Und bei Sophie war das auch für den Zuschauer irgendwie ein Mysterium. Und sie hat ja auch Leute wie Hazel und so gehabt, um darüber zu sprechen. Deswegen war bei mir auch diese Love Story so ein bisschen, ich will nicht sagen unglaubwürdig, aber ich habe sie nicht so gefühlt, wie ich es in den Staffeln davor bei den Paaren irgendwie gehabt habe.
Ja, da gehe ich total mit. Also ich fand Sophie als Charakter irgendwie wahnsinnig schwer irgendwie zu durchblicken, weil irgendwie sie hat ja auch die Dinge mehr mit sich selber ausgemacht, so wie du auch gesagt hast, aber sie hat es dann halt so sehr mit sich selber ausgemacht, dass es halt noch nicht mehr für den Zuschauer ja irgendwie relevant, also ihre Gedanken irgendwie als relevant erachtet worden und es war dann immer so, nee, okay, das passiert jetzt, das passiert jetzt und irgendwie, ich weiß nicht, ich hab's tatsächlich auch nicht so zwischen den beiden gefühlt, also irgendwie. Ich weiß nicht, ob es daran lag, wie auch einfach diese Handlung fortgeschritten ist, aber ich fand es irgendwie auch weird manchmal.
Ja, weil in dem Kontext, in der Hinsicht war die Serie ja ganz anders aufgebaut als die Staffeln davor. Also wenn man sich an Daphne und ihren Lover erinnert oder an Anthony erinnert, da war das ja wirklich über so die Hälfte der Staffel, dass die sich irgendwie angenähert haben, sich verliebt haben. Aber hier war es ja, wie wir schon besprochen haben, wirklich in Folge 1, innerhalb der ersten 10 Minuten, wie zumindest für Benedikt klar war, das ist die Frau meines Lebens, die ich jetzt suchen werde. Und dann ging der Rest der Staffel ja nur darum, wie schaffen wir es jetzt irgendwie doch im Rahmen dieser Gesellschaft zusammenzukommen. Und das war vielleicht an der einen oder anderen Stelle, hat das ein bisschen die Gefühle oder diese Annäherung hinten überfallen lassen und sich mehr so diesem Dilemma gewidmet, was ja okay ist, aber was man vielleicht ein bisschen anders mal ausbalancieren könnte. Man hätte ja zum Beispiel die erste Folge mal machen können, dass zumindest Sophie auch mal als Zofin Blick auf Benedict Bridgerton geworfen hat. Weißt du, was ich meine? Dass sie ihn ja nicht wirklich an diesem Ball das erste Mal sieht, so wie er sie. Das wär vielleicht ganz schön gewesen. Aber wo wir schon bei diesem Dilemma sind, eine Szene, ich glaube, es ist sogar meine Lieblingsszene, war dieses Gespräch zwischen Benedict und Violet, also seiner Mutter. Da hat er gesagt, ja, du predigst hier immer von der Liebesheirat, aber eigentlich meinst du das limitiert auf die feine Gesellschaft. Und dann hat er ihr so ein bisschen so eine Doppelmoral vorgeworfen, was sie dann auch wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Und so diesen Konflikt und auch diese Erkenntnis, dass die ja, obwohl die ja alle vergleichsweise in dieser Gesellschaft irgendwie offen sind, also die Bridgertons, ja trotzdem da auch mitgefangen sind und da auch gar nicht anders können, weil sie ja auch so groß geworden sind. So diese Erkenntnis fand ich dann irgendwie ganz, ganz spannend gemacht, weil keiner wird ja auch jetzt Violet Bridgerton nachsagen, dass sie die unsympathische Hardlinerin, was die Regeln angeht, ist, so wie das die Stiefmutter von Sophie ist. Aber dass sie trotzdem da so Teil dieses Systems ist, fand ich irgendwie gut gemacht. Ich weiß nicht, mich hat das dann, da war Bridgerton sehr ehrlich, so zu sich, fand ich.
Ja, also ich denke mir, ich meine, Violet möchte ja natürlich nur das Beste für ihre Kinder und natürlich möchte sie dann halt, und
Ja.
gerade als Viscountess ist es eher dann nochmal wichtiger, dass ihre Kinder auch eine gute gesellschaftliche Stellung beibehalten und dann auch innerhalb dieser feinen Gesellschaft einfach verheiratet werden. Aber ich glaube, dass dieses Gespräch ihr dann doch auch sehr viel vor Augen geführt hat, okay, der meint das halt wirklich ernst. Das ist nicht irgendwie wieder eine Liebschaft wie irgendwie die Girls davor, die sie irgendwie bei ihm dann im Bett gefunden hat, wie in Folge 1 zum Beispiel. Sondern ich glaube, das hat ihr wirklich gezeigt, okay, nee, der will die wirklich und der liebt die halt wirklich. Und ich meine, dann hat sie ja doch auch im Verlauf und gerade ja auch am Ende sehr, sehr viel daran gesetzt, dass dieses, also dass sie zusammen sein können. Und ja, ich glaube, da hat sie auch so selber vielleicht ein bisschen ihre Prinzipien dann über Bord geworfen und hat dann wirklich, okay, es ist Liebe, und hat das dann an oberster Stelle gestellt.
Ja, stimmt. Bei ihr war da auch so eine Entwicklung irgendwie drin. Die fand ich irgendwie ganz schön. Wir sprechen gleich noch über Violets Geschichte, die hat da ja auch einiges erlebt aus der in der Staffel. Aber vielleicht noch, um das Thema zum Ende zu bringen, die Staffel war ja auch wieder so gesplittet in zwei Teile. Und der erste Teil ist ja geendet mit dem Mätressengate, was ich irgendwie, also ich muss dazu sagen, ich wurde leider gespoilert via Social Media.
Ach,
das war mein Fehler, aber nichtsdestotrotz fand ich es irgendwie einen spannenden Plot-Twist in gewisser Art und Weise. Die man ja so nicht hat kommen sehen und Sophie auch nicht hat kommen sehen. Ich fand das irgendwie gut gemacht, weil man hat ja gesehen, dass Benedikt jetzt nicht von diesem System von Mätressen richtig überzeugt ist. Also das war ja nicht so sein Fall, aber er hat ja von seinen Freunden bei diesen Festen immer davon gehört, dass sie das machen, weil es die einzige Möglichkeit ist, dass sie irgendwann so weit war, dass er selber so als nicht gute, aber halbwegs praktikable und zumindest einzig mögliche Art und Weise gesehen, mit Sophie zusammen zu sein. Und dass Sophie natürlich davon gar nicht begeistert ist, ist ja auch sehr verständlich.
Ja.
Aber irgendwie fand ich so, war nochmal so ein Dilemma im Dilemma. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Ich fand, das war ein guter Twist, den man gebracht hat.
Naja, also auf jeden Fall mussten sie ja irgend so einen Twist bringen, damit diese Geschichte in der zweiten Hälfte der Staffel noch irgendwie eine Daseinsberechtigung hat und da auch in den nächsten vier Folgen noch der Spannungsbogen irgendwie aufrechterhalten werden kann. Ich fand es so daneben von Benedikt und da hat man halt auch irgendwie noch so gemerkt, wie er eigentlich gefangen ist, so in seiner gesellschaftlichen Denkweise, und dass es für ihn, und er hat sich ja da auch einigen anvertraut, in dem ersten Teil der Staffel, dass es für ihn die einzige Möglichkeit war, um mit ihr irgendwie zusammen sein zu können. Und dieses Umdenken hat dann ja wirklich erst gegen Ende stattgefunden.
Ja, ich weiß gar nicht, von wem das war, aber er hat ja dann auch, ich glaube, von, war das der Boxerfreund? Auf jeden Fall hat er da ja auch erst später so nochmal nahegelegt bekommen, betrachte mal das aus Sophies Sicht, dass sie da wirklich ganz hinten angestellt wird, so im Schatten leben muss und so. Und dann hat er ja auch selber so einen Prozess durchgemacht. Aber diesen Prozess fand ich ganz spannend, bei ihm auch zu beobachten, wie du sagst. Er denkt ja dann zu Ende der Staffel ganz anders darüber. Natürlich war auch eine wilde Situation, wo er sie das gefragt hat irgendwie. Die beiden hatten, glaube ich, hat davon, davor, für dass es so viele Gespräche gab, war das wirklich nicht die gute Situation. Aber wo wir bei der Szene sind, müssen wir mal über die Musik reden. Also das war ja schon seit Staffel 1, finde ich das großartig, so diesen Twist, dass man moderne Popsongs irgendwie mit einem Orchester oder einem Quartett covert. Gab es einen Song, der dir besonders im Ohr geblieben ist von dieser Staffel?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich bis auf zwei überhaupt nicht kannte. Also
oh,
ich kannte zwei Songs und den Rest kannte ich nicht. Und von daher konnte ich das diesmal gar nicht so gut genießen wie in den anderen Staffeln und hab's zu meiner Schande auch wirklich dann einfach nicht erkannt. Erst als ich dann irgendwie im Nachgang mal bei Spotify irgendwie mir die Playlist angehört habe. Aber ich fand, was sehr gut, zum einen von dem Inhalt des Songs als auch von der musikalischen Umsetzung, hat mir Enchanted von Taylor Swift sehr gut gefallen.
Mhm.
Und ja, und was war es bei dir?
Ja, also ich muss sagen, wenn so ein Cover gespielt wird in Bridgerton, kann ich wirklich nicht nochmal weitergucken, bis ich das nicht erkannt habe. Also ich mache wirklich so die Augen zu und denke mir so, oh, was ist das nochmal? Und habe auch vieles erkannt. Was so unerwartet kam, fand ich, war dieses 360 von Charlie XCX. Das war bei diesem Ball für die Bridgerton-Kinder, also die Kinder noch sind,
ja.
Die da diese Tanzchoreografie gemacht haben. Was irgendwie eine weirde Szene war, fand
ja.
ich. Aber das fand ich ein guter Song zumindest. Und das war bei der bereits gesprochenen Mitressenszene, ich glaube von Olivia Rodrigo war das, Bad Idea Right. Das fand ich auch extrem, also extrem unerwartet, dass der Song da kam, aber sehr cool und hat auch irgendwie sehr gepasst und auch natürlich obviously auch mit dem Titel da gespielt zu der Szene.
Extrem,
fand ich irgendwie gut. Lass mal über Lady Whistledown sprechen, a.k.a. Penelope. Es ist ja jetzt bekannt, dass sie es ist. Und ich finde irgendwie spannend bei ihr zu sehen, wie sie diese ganze Tatsache, dass es jetzt draußen ist, dass sie sich nicht mehr so verstecken muss. Sie war da ja wirklich ziemlich in der Bredouille auch in den Staffeln davor, dass das auch fliegt. Da hat ja Eloise und der halbe Hofstaat irgendwie nach Lady Whistledown gesucht. Und ich finde es irgendwie schön zu sehen, wie sie so sehr, sehr selbstbewusst ist und irgendwie richtig aufblüht. Und das finde ich irgendwie schön zu sehen. Aber auf der anderen Seite hatte ich jetzt gerade in der Staffel das Gefühl, das hatten wir gerade schon kurz angesprochen, als dann diese Mätresse zu ihr kommt und sagt, hey, du hast hier mein Leben zerstört, dass sie da gar keine Reue zeigt oder nicht mehr Entschuldigung sagt. Also irgendwie, das macht sie auch wieder extrem unsympathisch, finde ich. Also für mich ist es auch tendenziell eine unsympathische Figur, muss ich sagen. Ich bin auch, werd nicht mit ihr warm. Ich finde das irgendwie, und dann auch mit diesem Machtgefälle, wenn sie so über Zofen und so schreibt, ist dann nochmal was anderes irgendwie, weil sie ja schon eine artige Frau in der Machtposition ist. Irgendwie gefällt mir das nicht. Und dieses halbgare Statement da vor der Königin und so, weiß ich nicht.
Ich fand es tatsächlich auch generell eher, dass sie sich unwohl gefühlt hat in dieser Staffel. Also man hat dann ja relativ zu Beginn gesehen, wie sich ihre gesamte Arbeitsweise ja verändert hat, dass die Leute jetzt bei ihr zu Hause vorbeikommen, Schlange stehen und ihr irgendwelche Geschenke bringen und dann zufällig irgendwie noch irgendwas aufgeschnappt haben, was sie ihr dann mitteilen wollen. Also da hat man schon gemerkt, dass sie sich da ja auch so ein bisschen unwohl fühlt. Und ich glaube, die Szene, die du eben beschrieben hast, dass das irgendwie dann nochmal so eine nächste Ebene war, dass sie mit ihren Taten dann nochmal auf unangenehme Weise konfrontiert wurde.
Ja.
Und dass sie sich da einfach komplett unwohl mitfühlt, wie es jetzt irgendwie weiterläuft. Ich meine, es ist absolut nicht cool, was sie schreibt, aber ich meine, das war in den vorherigen Staffeln auch so. Ja. Aber ich glaube, dass.
Da hat sie auch schon ja. Existenzen zerstört. War ja. das nicht, dass sie das, also eine hatte, wurde doch so eine Schwangerschaft von ihr angedichtet
ja,
und sie
in
musste
Staffel
irgendwie
1.
Das Land verlassen und so. Das ist extrem hart eigentlich. Also
ja, das,
das meine, wurde auch das gar nicht mehr krass reflektiert, ehrlicherweise. Das war ziemlich am Anfang, ne?
Ja, genau.
Oder?
Und das
da
war nämlich,
um
weil
Colin
sie dann
auch.
Genau, sie hätte dann, also die Schwangere hätte dann nämlich Colin heiraten müssen und sie hätte ihm das Kind so ja. untergejubelt. Und von daher, dass sie eine fiese Seite hat, das hat sie ja schon seit Staffel 1
ja.
Bewiesen. Aber ich glaube, dass es ja. dann halt auch, alles ihr dann doch zu viel wurde, weil ich meine, sie hat Lady Whistledown ja quasi dann aufgegeben im Laufe der Staffel.
Das stimmt. Fand ich aber auch so ein bisschen sehr ich-bezogen, ihr Statement vor der Königin dann. Sie meint einfach, falls mir zu viel wird, deswegen möchte ich aufhören. Ich bin kein Fan von ihr. Auch, was auch immens unsympathisch von ihr war, als sie sich mit Francesca und ihrem Mann zum Tee getroffen hat oder zum Eis getroffen hat.
Mhm.
Und dann einfach der arme Francesca, die da irgendwie geklagt hat, dass sie sich nicht richtig wohl in der Ehe fühlt, erzählt, dass sie oft Sex mit Colin hat, was ja Francescas Bruder ist. Und dann dachte ich mir, das weiß ich nicht, muss jetzt hier nicht bei einem Eis diskutiert werden. Also da hat Lady Whistledown nicht so ein Feingefühl. Naja, aber wir bleiben mal in dieser Klatsch-Ecke, denn eine große Konsumentin von Klatsch ist ja in dieser Staffel die Königin. Und ich finde, für meine Verhältnisse ein bisschen zu viel. Sie war schon immer so sehr invested bei allem, was Lady Whistledown schreibt und hat ja auch immer so mitgemischt, indem sie das Juwel der Saison gekürt hat. Aber jetzt fand ich es ein bisschen überzeichnet. Also sie hat ja Penelope wirklich einbestellt um ihr so ein bisschen Klatsch aus erster Hand zu erzählen. Und hat sie ja gezwungen, Lady Whistledown weiterzumachen. Und irgendwie hat das dazu geführt für mich, dass ich sie nicht mehr so wirklich ernst nehmen konnte. Also sie war wirklich so nur noch darauf reduziert, dass ihr langweilig ist und dass sie Klatsch braucht. Und irgendwie, gerade auch wenn man ihre spannende Geschichte aus Queen Charlotte kennt, mit ihrem Ehemann, der irgendwann eine geistigen Behinderung hatte, fand ich irgendwie schade, dass ihre Figur so dann nur noch auf ein, zwei Sachen reduziert wird.
Ich fand das halt eher, dass sie auch verzweifelt wirkte, dass dieser Gossip das Einzige ist, was sie irgendwie zusammenhält, was sie irgendwie, woran sie sich festkrallt, um irgendwie teilzuhaben, weil sie ja doch auch recht einsam ist. Und das hat man ja auch noch mal extrem gemerkt, als Lady Danbury dann zu ihr kam und sie darum gebeten hat, dass sie London verlässt und in ihr Heimatland zurückkehrt. Und ich glaube, das hat es irgendwie alles noch mal so extrem unterstrichen, tatsächlich.
Ja, ich fand dieses Thema, was sie damit aufgemacht haben, auch gut, um so zu zeigen, dass sie wirklich in so einem goldenen Käfig sitzt. Und natürlich auch diese Freundschaft vielleicht leiden könnte, wenn Lady Dameron nicht mehr da ist und sie einfach Angst davor hat. Dafür, finde ich, hätte man aber die Freundschaft ein bisschen mehr behandeln müssen. Also klar, wir wissen, dass das irgendwie beste Freunde sind, gerade auch wenn man das Spin-off gesehen hat. Aber wenn man das jetzt nicht gesehen hat und sich vielleicht an die anderen Staffeln nicht mehr so immens erinnert, finde ich so ein bisschen wenig tiefgehende Interaktion, die beiden hatten. Weil es für mich schnell so gewirkt hat, Lady Danbury mag zwar die Königin, aber hat trotzdem so eine Distanz und kann ja auch wirklich mit ihren Wünschen und Anregungen, die sie hat, nicht wirklich durchdringen. Irgendwie hat mir da so ein bisschen Tiefe gefehlt, um diese Story denen wirklich auch abzunehmen. Weißt du, was ich meine?
Krass, ist nicht ganz anders.
Da hat es an zwei Stellen gehakt. Echt? Okay.
Also ich meine, es ist eine sehr angespannte Situation und man konnte ja schon in den letzten Staffeln die Freundschaft von dem beobachten und ich glaube, das sollte man schon als Voraussetzung sehen, weil ich glaube, niemand, der die Serie ernsthaft mit Interesse irgendwie sich anschaut, fängt erst bei Staffel 4 an und beziehungsweise so gesehen ja Staffel 5, wenn man das Spin-off noch mitrechnet. Und ich fand, man hat schon immer gemerkt, wie sehr Charlotte auf die Meinung von Lady Danbury zählt und wie wichtig ihre Präsenz ist. Auch wenn sie es nicht so richtig zeigen kann, weil sie sich dann ja auch immer irgendwie, ja, okay, sie ist trotzdem die Königin. Und ich fand das sehr spannend, wie sie in dieser Staffel, wie sie ihr das dann erstmal so überhaupt abgesprochen hat. So, nee, also weißt du, Lady Danbury hat da die längste Rede, warum sie das gerne für sich irgendwie machen möchte. Und es wird dann mit einem einfachen No quittiert und so Antrag abgelehnt. Und das dann auch zum ersten Mal so überhaupt dargestellt wird, okay, wir sind halt nicht nur Freunde, sondern ich bin auch deine Königin. Und das fand ich extrem, extrem stark. Und auch wie sie dann am Ende ja quasi so diese Freundschaft für sich ja auch reflektiert hat und dann, okay, gemerkt hat, okay, ich muss sie auch ziehen lassen, wenn ich eine gute Freundin bin und das gehört auch dazu und das dann wieder für sich getrennt hat. Ich fand es mega stark und fand es auch generell einfach spannend, weil es so real irgendwie so war, weil Freundschaften verändern sich, Bedürfnisse in Freundschaften verändern sich und irgendwie, dass man dann auch mal die persönlichen Bedürfnisse über eine Freundschaft stellt und einfach dieser komplette Konflikt, der da aufgemacht wurde, fand ich extrem, extrem spannend und hat mir sehr viel Spaß gemacht, zuzuschauen.
Wo ich auf jeden Fall recht geben würde, ist, dass Bridgerton es geschafft hat. Und das haben die auch schon in den Staffeln davor hin und wieder mal angerissen. Wenn sie zwischenmenschliche Beziehungen zeigen, denkt man natürlich gerade bei Bridgerton immer so an die junge Liebe zwischen zwei Debütanten. Aber die machen ja auch durch Violet, die ja verwitwet ist und sich da, sag ich mal, nochmal neu nach der Liebe umschaut. Und wie du sagst, jetzt in dieser Freundschaft, und wir hatten ja auch mal diese Freundschaft zwischen Eloise und Penelope, die so ein bisschen mehr beleuchtet worden ist. Und das macht Bridgerton da auch, dass die auch da einen Fokus drauf legen. Das Thema fand ich spannend. Okay, aber spannend, dass das für dich dann doch so eine Wirkung hatte. Für mich war es irgendwie nicht tief genug oder ich habe die Verbindung dabei nicht so gesehen wie du vielleicht. Was ich aber schön finde, dass man jetzt Lady Danbury sage ich mal, in den wohlverdienten Ruhestand schickt. Nicht, weil ich sie als Figur nicht mag. Ich mag eigentlich sehr gerne auch ihre Rolle sehr gerne. Aber ihre Position in der Gesellschaft ist so ein bisschen, ich will nicht sagen überflüssig geworden, aber mit Penelope, ehemals Lady Whistledown, die auch so ein bisschen weiß, wer mit wem, warum nicht. Und da so ein bisschen ihre Position übernommen hat, habe ich das Gefühl. Und das sonst einfach zwei sehr ähnliche Positionen werden in der Gesellschaft, finde ich es eigentlich ganz, ganz gut, dass man sie vielleicht mal für eine Staffel oder ich glaube, es gibt nur noch zwei Staffeln oder zumindest für eine gewisse Zeit jetzt mal aussetzen lässt. Genau, diese Storyline mit der neuen Hofdame, ich mochte eigentlich diese Side-Stories von dem Paar sehr gerne. Die sind ja auch seit Staffel 1, glaube ich, mit dabei. Er war ja damals Boxer und ist dann in den Adel aufgenommen worden. Fand ich an der Stelle jetzt nicht so super spannend. Ich hatte das Gefühl, das war wirklich so ein bisschen so ein Zeitfüller.
Also ich fand es auch irgendwie so, man hat die Charaktere irgendwie so ein bisschen mitgeschliffen durch die Staffel.
Ja.
Und ja, ich fand es auch irgendwie so ein bisschen komisch, dass sie dann jetzt da eine von den Hofdamen von Queen Charlotte ist. Das fand ich irgendwie, ja, also irgendwie weiß ich nicht. So, sonst waren das immer irgendwelche Hintergrund Komparsen so gefühlt und jetzt plötzlich ist das mit einer wichtigen Nebendarstellerin gefüllt. Also ich hoffe, dass sie daraus noch was machen in den nächsten Staffeln. Also
könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, das Potenzial ist irgendwie da, weil das bei denen ja so eine richtige Aufsteigergeschichte ist, wenn man das so bezeichnen kann. Und ich glaube, dass da viel drin liegt, was man vielleicht noch irgendwie nutzen kann. Ich weiß nicht, deren Kind ist noch zu jung für die nächsten Staffeln.
Ja.
Aber trotzdem, ich mag die beiden eigentlich gerne. Ich hoffe auch, dass sie dann nicht, nicht mehr erwähnt wird, wenn sie nur im Hintergrund die Pudel tragen darf. Eine Figur, die auch so, ich will nicht sagen eine Nebenfigur ist, aber einfach nicht so viel Raum in der Staffel bekommen hat, weil es einfach nicht um sie ging, war Eloise Bridgerton. Meine These ist ja, dass wenn sie irgendwann ihren Partner oder ihre Partnerin findet, dann dass dann die Serie vorbei ist. Also weißt du, was ich meine? Wenn sie in einer Beziehung ist, die sich seit Staffel 1, Folge 1 dagegen wehrt, dann ist wirklich alles erreichen in der Serie. Aber ich muss sagen, ich finde ihre Figur so witzig manchmal. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, weil ich finde also natürlich ist es irgendwie cool und auch irgendwie sehr unterhaltsam, wie sie so dieses ganze Geschehen kommentiert und dass sie da so eine Anti-Haltung hat. Aber man schafft es, dass man diese Figur nicht so immens überzeichnet. Weißt du, was ich meine? Dass sie so richtig stereotypisch die junge, rebellische, andersdenkende ist, sondern dass man das so ganz, ganz, also dass sie schon ihre Meinung hat und eine starke Meinung hat, aber so wie sie das ausdrückt und so, dass man da nicht immer voll auf die 12 geht. Ich finde das irgendwie sehr cool gemacht und ich finde sie einfach teilweise diese One-Liner, auch die sie manchmal so hat, oder ihre Gesichtsausdrücke bei manchen Sachen einfach so immens witzig. Also wirklich, glaube ich, meine Favorite-Figur nach wie vor, muss ich sagen.
Ja, meine auch. Und ich hoffe zwar, dass wir ihre Staffel sehr, sehr bald haben, aber tatsächlich die Idee, dass es auch die letzte Staffel sein könnte, so nach dem Motto, oh mein Gott, jetzt hat sie auch mal jemanden gefunden. Finde ich gar nicht mal so abwegig. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass Eloise in der nächsten Staffel dran ist.
Ja, ich hatte mir auch so, ich hatte mir vor der Aufzeichnung hier mal so diese Bücherreihenfolge angeguckt, wo ja so ein bisschen, also jedes Buch hat ja eine Figur im Mittelpunkt und ich glaube, Eloise kommt auch, wäre eigentlich schon dran gewesen, man hat das so ein bisschen zusammengelegt und getauscht. Man hat, glaube ich, so Francesca vorgezogen und so. Ich bin gespannt. Ich fände es aber auch irgendwie cool, wenn sie bis zum Ende der Serie einfach Single bleibt. Also ich fände, das wäre irgendwie auch ein Statement. Weil sonst ist es ja immer so, das Finale ist ja bisher in jeder Staffel, egal aus welchen Dreiecksbeziehungen oder aus welchen gesellschaftlichen Ständen oder was auch immer da Beziehungen entstehen. Es hat ja immer mit so einer Heirat geendet und irgendwie fände ich es auch ein spannendes Statement, auch ein cooles Statement, wenn sie wirklich einfach so glücklich Single bleibt, muss ich sagen. Das wäre sehr atypisch für Bridgerton, aber vielleicht, vielleicht ist es ja so. Ich glaube es nicht, ehrlicherweise, weil es wäre ziemlich, ich glaube, eine ziemlich langweilige Staffel. Einfach 8 Folgen, auch. Obwohl ich würde es mir auch angucken, wie Eloise 8 Folgen lang sich weigert, an den Bällen teilzunehmen. Aber warum nicht? Naja. man bereitet auch so ein bisschen diese Kinder, habe ich jetzt das Gefühl, von Violet, also die zwei jüngsten, Gregory und
Hyacinth.
Ja, Den Namen spreche ich nicht aus, das ist ja, da will ich mich richtig blamieren hier. richtig fieser Name für Deutsche. Man bereitet die so ein bisschen vor, habe ich das Gefühl, was ein bisschen sehr weird ist, weil sie noch sehr jung sind, aber was natürlich in dem historischen Kontext wahrscheinlich so der Fall war. Aber man hat richtig gemerkt, auch jetzt durch diesen Ball und so, dass die, bin ich mir sehr sicher, in den nächsten Staffeln eine Rolle spielen werden. Zumindest die Tochter.
Ja, extrem. Also ich finde, man hat ja auch in den letzten Staffeln extrem Francesca dann ja immer wieder so mit reingewoben. Und ich denke mal, dass um für diese Charaktere halt irgendwie auch irgendwie eine Sympathie zu entwickeln, müssen die das jetzt machen, dass die so langsam mit eigenen Handlungssträngen. Wobei ich fand, es tatsächlich bei der jüngsten Schwester nochmal extremer war. Auch wie sie dann am Ende mitgetrauert hat und dann auch irgendwie so, nee, ich will doch nicht heiraten und so, dass sie dann doch noch mal stärker im Fokus stand als der jüngste Bruder. Also der war jetzt irgendwie mal da. Ich fand, sie war dann doch noch mal mehr, wurde mehr irgendwie in die Handlung mit eingeflochten.
Sehr unerwartete Szene war auch, wo Gregory mit Colin und den zwei Schwägern von Colin, also den Männern der anderen beiden Featherington-Töchter, so einen Käsevormittag verbracht hat. Ich mag das ja sehr gerne, wenn so Charaktere aus den vorherigen Staffeln und Couples aus den vorherigen Staffeln nochmal irgendwie auftauchen. Wir hatten ja auch Anthony und seine Frau und Kate. Das ist ja nach wie vor auch mein Lieblingspaar dieser ganzen Serie, weil es meine Lieblingsstaffel ist. Ich mag die beiden sehr gerne. Und die kamen ja auch kurz vor, das fand ich irgendwie ganz cool. Und auch unerwartet, dass die vorgekommen sind. Finde ich, kann man auch häufiger machen, weil ich finde, mittlerweile, wenn die so ein Familientreffen machen, in den ersten Staffeln kannte man ja die meisten einfach nicht. Aber jetzt haben wir wirklich das Gefühl, stimmt, die Staffel war ja vor ein paar Jahren. Es scheint natürlich, dass Daphne Bridgerton und ihr Mann nicht mehr dabei sind. Ich glaube, weil die Schauspieler da raus sind, was irgendwie sehr, sehr schade ist. Also ein Gastauftritt wäre schon drinne eigentlich. Ja. Aber so, das mache ich gerne, wenn irgendwie alle zusammenkommen. Lass uns mal dann über Violet und Andrew sprechen. Fand ich von den ganzen Nebenhandlungen wirklich den spannendsten, weil diese Frage, wie verliebt man sich nochmal neu, kann man das mit sich selber vereinbaren, wenn man verwitwet ist, finde ich irgendwie eine super spannende Frage. Und man sieht auch gerade bei Violet diese Unsicherheit, einmal gegenüber ihrem verstorbenen Ehemann. Sie fragt sich ja selber, ist das in Ordnung? Dann aber auch, hat sie irgendwie Angst, das vor ihren Kindern preiszutun? Und er hat ja vielleicht nicht so die Bedenken, aber er nimmt sie da irgendwie an die Hand und die justieren das immer gemeinsam neu. Und ich fand das irgendwie toll inszeniert und ich fand das irgendwie gut behandelt. Also, dass man da so keine, also klar, Violet hat da so eine klare Antwort für sich gefunden irgendwann, aber so der Weg dahin wurde ja so als Up and Down gezeichnet, würde ich mal sagen. Es finde ich sehr gelungen.
Extrem. Also, ich fand auch, dass es so mit einer meiner Lieblingshandlungsstränge war, weil es auch irgendwie, ich weiß nicht, es war so unvorhergesehen, was da passiert. Es war so, wie man bei Benedict und Sophie irgendwie die ganze Zeit wusste, wohin es geht, wusste man das da halt eben nicht. Und ich fand es auch da extrem gut dargestellt, wie Violet einfach am Zweifeln war. Und man hat so richtig gemerkt, so in den letzten Jahren eigentlich, seitdem ihr Mann gestorben ist, hat sie nie mehr irgendwie an sich irgendwie gedacht. Sie war einfach Mutter. Und ich meine, sie hat ja sehr viele Kinder und hat sich ja wirklich es zur Lebensaufgabe gemacht, dass die alle gut heiraten und dass sie sich aber irgendwie als Person irgendwie so ein bisschen vergessen hat und irgendwie jetzt vor allem auch in dieser Staffel erkannt hat, dass sie auch mal irgendwie was für sich irgendwie wieder machen sollte und irgendwie, ja, wie du gesagt hast, irgendwie dieses ganze Neuanfangen, sich irgendwie neu entdecken und so, fand ich so, so gut dargestellt und so spannend. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich Violet dann auch in den weiteren Staffeln einfach weiterentwickeln wird.
Ich auch. Ich fand auch, wir sprechen gleich nochmal über das Finale, aber auch die Tatsache, dass Violet dann förmlich ja Andrew so eine Abfuhr erteilt hat und gesagt hat, ich möchte mich erstmal wieder selber finden. Und Andrew, der vielleicht den Prozess zeitlich schon ein bisschen weiter ist, sagte, ja, tut mir leid, ich möchte mich nochmal binden, fand ich auch extrem spannend, da die beiden Perspektiven nochmal zu sehen auf das Ganze. lass uns noch mal über ein Paar sprechen, was auch ziemlich im Fokus dieser Staffel stand, und zwar ist das Francesca und ihr Mann. Mhm. Man wurde bei ihrer Story in den ersten Folgen sehr gut auf eine falsche Fährte gelockt irgendwie, was ihr, also mich zumindest, Entschuldigung, aber mich haben sie gekriegt damit, was ihr inhaltlicher Mittelpunkt der Geschichte ist. Es war ja erst die Geschichte nach mit dem Kinderwunsch und dass sie da irgendwie auch mit sich gezweifelt hat. Und dann ist ja die Schwester von ihrem Mann gekommen. Dann dachte ich, geht es jetzt vielleicht darum, dass die beiden sich nicht mögen, dass sie unterschiedlich sind. Und dann, ja, zur Mitte der Staffel stirbt ja ihr Mann einfach. Mhm. Und es gab zwar Anzeichen, aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass er stirbt, ehrlicherweise. Also für mich war das ein Plot-Twist. Hast du das kommen sehen?
Also ich wusste so ungefähr, wie es in den Büchern halt erzählt wird. Natürlich wusste ich nicht, inwieweit sie also wann sie das halt irgendwie einflechten. Von daher war ich schon überrascht, dass es schon so schnell passiert ist. Aber an sich fand ich das total gut, weil ne, Francesca war irgendwie mit ihrem Problem, was ich finde auch sehr gut dargestellt wurde, einfach so Thema unerfüllter Kinderwunsch, dass es da einfach Raum bekommen hat. Das fand ich sehr gut. Und dieser Tod war halt nur mal extrem plötzlich und so fand ich das halt auch einfach gut dargestellt. So, sie ist eigentlich gerade an einer komplett anderen Baustelle und ist eigentlich so, und dann kommt es auch für sie so überraschend. Und das fand ich extrem, extrem gut, diesen Einschnitt. Und ja, auch generell, dass dann halt auch einfach mal Trauer behandelt wird in der Serie, fand ich auch extrem, extrem wichtig und auch extrem gut dargestellt.
Würde ich dir 100% recht geben, und ich fand es auch sehr spannend zu sehen, wie sich Francesca dann ein Stück weit in dieser ersten Trauerphase an diese starren Regeln der Gesellschaft, die die anderen Mitglieder ja über die Staffel hinweg extrem einengen, ja, wenn man auf auf Benedict und Sophie schaut. Aber ihr hat das ja in gewisser Weise in dieser Zeit so Halt gegeben. Das fand ich irgendwie auch spannend zu sehen, weil sie sich ja in diesen ersten Tagen, die dann gezeigt werden nach dem Tod ihres Mannes, sehr darum bemüht, sage ich mal, das Protokoll einzuhalten. Also haben wir genug Kekse da, jetzt müssen wir das ausrichten, etc. Das fand ich irgendwie spannend, dass man da mal so beide Seiten sieht. Und ich finde auch dann die Reaktion, die das dann bei Benedict und Violet auslöst, irgendwie ein schöner Kreislauf, um jetzt vielleicht ein bisschen sehr, sehr groß zu werden, dieser Kreislauf zwischen Leben und Tod schießt sich so ein bisschen, weil dadurch die anderen ja gemerkt haben, okay, es kann wirklich, und es war ja bei ihm sehr plötzlich, vorbei sein, und dass die dann nochmal ihre Entscheidungen überdenken und Violet nochmal mehr Benedict unterstützt und Benedict, der nochmal sich noch sicherer ist, dass er offiziell mit Sophie zusammen sein möchte. Und das fand ich dann doch, wie man diese beiden Stränge zusammengeführt hat, sehr, sehr gut. Also das ist auch auf der Metaebene das Finale gewesen für mich, und ich fand es echt, echt gut gemacht einfach, muss ich sagen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Da fand ich es auch einfach schön, wie sich die Handlungsstränge dann irgendwie gegenseitig beeinflusst haben. Und ich fand auch irgendwie diese ganz neue Situation, die in der Familie dann irgendwie geschaffen wurde, extrem interessant anzusehen, weil es ja natürlich wahrscheinlich auch bei Violet irgendwie einiges wieder hochgebracht hat. Ich meine, ne, das ist dann wieder ein Ehemann, der einer Bridgerton, die halt irgendwie gestorben ist. Und dass es dann auch für die Kinder natürlich auch wieder Erinnerungen zurückgebracht hat. Und auf der anderen Seite fand ich es auch extrem spannend zu sehen, dieser Umgang mit Francesca, wie irgendwie alle so, also wie sie angeguckt wurde. Und irgendwie, ich glaube, jeder, der irgendwie mal im eigenen Leben irgendwie mit Trauer irgendwie in Berührung gekommen ist, kann das irgendwie nachvollziehen, mit welchen Blicken Francesca irgendwie angeguckt wurde. Und das fand ich sehr, sehr berührend, muss ich sagen.
Ja, ich fand es auch stark, dass das Thema so behandelt worden ist, wie du schon gesagt hast, das ist wirklich gut umgesetzt worden. Dann lass uns mal über das Finale sprechen der Serie. Erstmal, Benedict hat das sehr spät gecheckt, glaube ich, dass sie die Lady in Silber war. Also gerade zu Anfang hatten sie es ja, ich glaube ich, so zwei, drei Momente, wo ich dachte, ah, jetzt weiß er das, wo die sich geküsst haben. Ich meine, er hat ja sich die Lippen so eingeprägt, dass er da die ganzen Debütantinnen für mich kontrolliert hat, ob sie das sein könnte, zusammen mit Eloise. Aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was ich zum Finale groß sagen soll, weil, wie gesagt, so auf dieser Metaebene war ja dieses Finale, dass er dann die Entscheidung getroffen hat, egal der gesellschaftlichen Konsequenzen, die auf mich zukommen, ich möchte mit ihr zusammen sein. Das fand ich, hat mir gereicht. Diese ganze Geschichte rund um das Erbe, also erstmal war mir das so klar, als wir diese Rückblende gesehen haben,
Klar.
dass natürlich Sophie in diesem Erbe steht. Auch peinlich, dass sie da nicht mal nachgeguckt hat. Das ist natürlich alles extrem gebaut worden und auch mit der Königin, dass die das dann einfach zu einfach diese Lüge so, ja, sag ich mal, geschluckt hat und gesagt hat, ja, es ist so, das weiß ich nicht, war natürlich jetzt nicht das Wahre, muss ich sagen. Aber trotzdem, ich fand am Ende die Hochzeit, die ja, glaube ich, während der Credits kam,
Richtig, ja.
da habe ich, zum Glück bin ich dran geblieben, die fand ich irgendwie sehr schön. Und ja, ich würde gerne mal sehen. Die sollen mal ein Couple zeigen, was wirklich, also diese Flitterwochen, die ja jedes Couple hatte, finde ich, sollte man zeigen. Das ist mein, dann vielleicht lernen wir auch Sophie da ein bisschen besser kennen.
Ja,
Das ist
das wäre
mein
schön.
Anspruch an die nächste Staffel.
Das wär mega, ja. Aber ich gebe dir recht, ich fand das Ende irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig. Also irgendwie hat es ja dann nochmal so unterstrichen, die böse Stiefmutter, die ja richtig böse ist und dass das von
Ja.
Anfang an so richtig geplant war. Und das fand ich auch irgendwie so ein bisschen schwierig. Und auch, ja, ich weiß auch nicht, auch diese Intrige, die sie dann ja noch irgendwie zuletzt gesponnen haben, dass es dann ja doch in Ordnung ist, dass sie halt heiraten können und fand ich
Ja.
nicht so cool.
Nee, ich weiß auch nicht. Mir war das auch ein bisschen lau, aber ich fand es okay. Mich hat es nicht so extrem gestört. Und ich fand sehr wilden Spruch von der Königin. Ich glaube, sie meinte so als letztes, als sie in diesem Raum da waren. Und ich habe gehört, es geht hier um eine Schuhschnalle. Und hat also wirklich dadurch diese Stiefmutter so bloßgestellt. Ich fand das. Fand er sehr lustig. Dann lass nochmal über Kulisse, Schauspiel und Kostüm reden. Wir hatten es gerade schon angerissen. Also diese Kulissen fand ich unfassbar gut. Ich fand es nochmal um Welten besser, auch in den Staffeln davor. Also wir hatten ja mittlerweile ganze Straßen, die in dieser Bridgerton-Optik gehalten werden, dekoriert worden sind. Wir hatten diese Parks, die ich atemberaubend fand. Wir hatten auch so ein Gartenfest. Diese Ballsäle sind verrückt. Und auch diese Audienzräume von der Königin. Die ist ja gefühlt jedes Mal in einem anderen Raum, der dann immer so einen anderen Vibe hat. Also das ist wirklich verrückt gewesen. Und auch die Kostüme, das ist alles unfassbar. Also wirklich, weil jeder, man muss sich ja vorstellen, bei so einem Ball sind da wirklich manchmal 30 Adlige zu sehen und die haben alle einfach so unfassbare Kostüme an.
Ja.
Das ist schon einzigartig, finde ich.
Sehr. Und auch die Queen hatte wieder unglaublich coole Kleider und Perücken
Ja.
in den skurrilsten. Irgendwie einmal hatte sie ja irgendwie so ein Herz auf dem Kopf oder so. Und es war wirklich wieder extrem gut. Also auch fand ich es dann ja auch spannend. Mir ist das irgendwie von dem Podcast irgendwie aus der ersten Staffel irgendwie so hängen geblieben. Und deshalb schaue ich da auch immer drauf, welche Farben die halt benutzen. Und dann auch, wie
Stimmt,
viel
ja.
Schwarz dann verwendet wurde und was für ein harter Kontrast das im Vergleich denn doch zu den sonst so pastelligen Tönen, fand ich sehr gut.
Ja, absolut. Also das ist immens stark. Wenn dir nichts mehr auf dem Herzen liegt, lass uns mal kurz über Staffel 5 und 6 reden, die kommen könnten. Wir hatten das schon ein bisschen angerissen, aber gibt es so eine Sache, wo du sagen würdest, das würdest du gerne sehen? Oder die Person würdest du gerne sehen?
Also wie in jeder Podcast-Folge sage ich natürlich wieder, ich möchte gerne das Paar aus Staffel 1 nochmal sehen. Aber was ich
Ja.
sehr gerne sehen würde, wäre, dass der König stirbt. Weil ich glaube, dass es nochmal ein sehr einschneidendes Erlebnis oder Ereignis einfach für die ganze Gesellschaft ist. Und ist ja auch, glaube ich, dann nochmal diese freundschaftliche Ebene zwischen Lady Danbury und der Queen so beleuchten würde, weil das ist ja quasi das, was sie seit Anfang an sagt, ja, was passiert, wenn er stirbt und das ist so ihre größte Angst. Und irgendwie das würde ich jetzt auch gerne mal sehen, wie diese Freundschaft dann in so einer Extremsituation das übersteht und
Ja, das wäre eine spannende, wär ein spannender Plot irgendwie. Ich könnte mir vorstellen für eine Staffel, dass das ist viel zu tun mit, wer ist die neue Lady Whistledown?
Ja.
Ich habe nämlich noch, also ich habe keinen Namen im Kopf, der das sagen könnte, aber ich glaube, dass das wieder so mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Das war in den ersten Staffeln mehr, dass es mehr um diese Gerüchte und diesen Klatsch geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es irgendeine Hauptfigur irgendwie hart trifft. Das ist mein Guess. Wer glaubst du, ist die neue Lady Whistledown? Irgendwie Eloise, könnte ich mir vorstellen.
Boah, schwierig. Boah, ich
also
könnte
es kann, mir so oder ist es eine Person, ist es eine ganz neue Person vielleicht, die von außen das Feld
weiß
betritt?
Also es muss ja eigentlich eine sehr kluge Person sein. Ich hatte nämlich auch erst so irgendwie an Portia Featherington und ihre Hauptzofe irgendwie gedacht, aber ich weiß nicht, ob sie dazu irgendwie zu gewitzt ist, um das so schlau irgendwie rüberzubringen. Oder was ich auch mir vorstellen könnte, dass es immer noch Penelope ist, aber dass sie das quasi macht, um wieder so wie früher irgendwie schreiben zu können. Ach, das hätte ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich verstehe, warum sie diesen Twist jetzt irgendwie reingebracht haben. Weil jetzt weiß wirklich niemand, wer Lady Whistledown ist. Und früher war es halt so, naja, wenn man die Bücher halt gelesen hat, dann wusste man das halt. Es stand überall irgendwie, überall, die Bücher sind ja über 20 Jahre alt, glaube ich. Und man hätte es wissen können, wenn man wollte. Und jetzt ist es so, okay, das ist jetzt das Ding von der Serie und von den Showrunnern und die machen jetzt daraus, was sie wollen.
Es ist wieder so ein bisschen dieser Mask-Singer-Effekt, dass man jetzt guckt, wer das ist. Also in der ersten Staffel ist mir das auch sehr in Erinnerung geblieben, dass man überlegt hat, so, weil man ja auch extra eine andere Stimme genommen hatte, die dann diese Off-Texte vorliest. Wer könnte es sein? Wer hätte, der würde daraus profitieren? Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das wird maßgeblich die nächste Staffel prägen. Dann, wenn ihr nichts mehr auf dem Herzen liegt, können wir gerne zur Punktevergabe schreiten. Für alle, die diesen Podcast nicht kennen, am Ende jedes Serientalks vergeben wir Punkte für die besprochene Staffel, wobei 0 das Schwächste ist und 5 das Beste. Die daraus resultierende Punktzahl ist dann relevant für das Weihnachtsspecial, wo wir die besten Serien mindestens mal des Jahres ranken. Davor sei ich noch gesagt, dass ihr alle Staffeln von Bridgerton auf Netflix streamen könnt. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Fang du gerne mal an. Ich bin gespannt, was du sagst.
Ich fand diese Staffel Bridgerton leider an der einen oder anderen Stelle ein bisschen langwierig, weil für mich die Story zwischen Sophie und Benedict am Anfang sehr schnell erzählt worden ist und dann sich so ein bisschen wiederholt hat an der einen oder anderen Stelle. Was ich aber gleichzeitig daran toll fand, dass man sich in dieser Zeit dann zumindest mal ein bisschen in die gesellschaftlichen Regeln einfühlen konnte und wusste, was auf dem Spiel steht. Das ist auf jeden Fall nicht zu kurz gekommen. Ich fand, bei den Nebengeschichten gab es Höhen und Tiefen. Ich fand gerade die Francesca-Nebenstory und auch die Violet-Nebenstory extrem stark, fast sogar stärker als den Hauptstrang der Geschichte, würde ich sagen. Das Finale fand ich auf einer Meta-Ebene sehr, sehr gut und auf der praktischen Ebene dann an einer ein oder anderen Stelle, gerade wenn es um dieses Erbe geht und die böse Stiefmutter, so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Deswegen bin ich da noch nicht ganz sicher, wie ich dazu stehe. Ich fand diese Staffel Kostüme und Kulissen extremst gut. Da hat man sich wirklich nochmal zu den schon wirklich sehr, sehr guten Staffeln 1 bis 3 deutlich gesteigert. Und ich glaube, ich gebe für diese Staffel Bridgerton 3,75 Sterne.
Krass, ja. Ja, ich habe mir natürlich über meine Punkte im Vorfeld schon richtig viel Gedanken gemacht.
Das mache ich nie. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich so mal mich vorbereite, warum ich mir nie denke, wie viele Punkte ich gebe. Ich muss das immer mir wirklich, das ist auch kein Scherz, ich muss es immer freestylen dann am Ende der Folge. Aber jetzt für die letzte Folge ändere ich das auch nicht mehr.
Nee, weil ich habe mich wirklich auch beim Gucken die ganze Zeit gefragt, okay, wie finde ich diese Staffel jetzt im Vergleich zu den anderen Staffeln? Und ich muss sagen, dass es für mich mit einer der schwächsten Staffeln vom Bridgerton war, weil ich habe die Love Story irgendwie nicht so ganz gefühlt. Ich fand wiederum alles andere interessanter als so diese Main Story. Das fand ich irgendwie so ein bisschen schade, weil ich finde, dass sie eigentlich zumindest so auf einem Level mitgehen hätte sollen. Und Ja, und irgendwie, ich fand das Ende so an den Haaren herbeigezogen und irgendwie so, irgendwie viel zu, also dieser ganze Konflikt, der die ganze Staffel über aufgebaut wurde und oh mein Gott, das ist so unlösbar und nein, du kannst nur irgendwie aus der Gesellschaft austreten und dann zack, so, wir spinnen jetzt eine Intrige und dann ist irgendwie alles okay und das ist so in den letzten 20 Minuten irgendwie gefühlt aufgelöst und ich weiß nicht, es war mir irgendwie too much Drama, muss ich sagen, und das hat mir gar nicht gut gefallen. Natürlich, es war wieder wunderbar, was Kostüme und Musik und also auch unabhängig von den Covern haben die auch immer einen sehr guten Score irgendwie, wo sie ja auch selbst komponierte Lieder dann irgendwie haben. Und das war wie immer echt richtig gut, aber so, ansonsten ist für mich echt sehr viel auf der Strecke geblieben, was mich sehr enttäuscht hat. Von daher gebe ich der Staffel, boah, ich glaube, ich bin bei 3 Punkten.
Wir sind dabei bei 3,375 Punkten. Das ist ein solider Schnitt für die vierte Staffel Bridgerton, würde ich sagen. Mal gucken, wie die sich im Jahresendranking einsortieren wird. Ganz kurz, ich hatte schon mehrfach gesagt, meine Favorite-Staffel ist die zweite Staffel. Hast du eine Favorite-Staffel?
Die erste. Einfach
Die
diese ganze
erste?
Magie, wo
Okay.
man da eingeführt wird in diese Welt. Und ich habe dann tatsächlich, nachdem 4.1 rausgekommen ist, habe ich dann nochmal in die erste Staffel auch reingeschaut
Ah, okay.
und fand es so spannend, welche Charaktere da irgendwie auf der Strecke geblieben sind zwischendrin. Also zum Beispiel hier die Schneiderin, irgendwie diese Modist, ich weiß gar nicht,
Ja,
wie die heißt.
stimmt.
She's
Stimmt.
gone. So, sie
Wo ist
wurde nie
sie?
wieder
Ja,
gesehen. Man
ja.
weiß es nicht.
Ja, stimmt. Naja, vielleicht ist sie Lady Whistledown. Wer weiß, sie weiß, was Sache ist.
Großes
Aber wäre ein bisschen
Comeback.
langweilig. Sie hatte kein Motiv. Kira, vielen Dank, dass du da warst. Das war dein letzter regulärer Serientalk hier. Ich möchte mich nochmal bei dir und auch bei deinem Mann bedanken, der auch ein paar Mal da war. Ich weiß nicht, ob man das weiß, aber er war die Stimme, die oft, ich glaube, zu Lupin haben wir gesprochen. Ihr beide wart auch da zu Stranger Things, wenn ich mich
Ja,
recht entsinne.
richtig.
Und du warst ein paar Mal da, unter anderem für
Richtig.
Bridgerton. Er hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass es auch heute geklappt hat und die letzten Jahre so toll
Ja.
geklappt hat. Ja, vielen Dank, dass du hier mit mir gesprochen hast.
Nee, ich habe zu danken. Es war immer toll mit dir und ich bin sehr traurig, dass es der letzte Serientalk war und dass wir über die nächsten Staffeln dann nicht mehr quatschen können. Aber es war immer wunderbar, hier bei dir zu sein und hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Das kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Euch kann ich empfehlen, an der Stelle nochmal in unsere alten Folgen reinzuhören. Ich würde sagen, die zu Queen Charlotte ist spannend gewesen. Wenn ihr die Serie noch nicht geguckt
Ja.
habt, guckt euch an und dann hört den Serientalk danach. Wenn ihr nie wieder eine Folge reingeschaut verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast hier und folgt mir auch auf Instagram. Dort heißt er reingeschaut-podcast. Würde ich mich sehr drüber freuen. In diesem Sinne, bleibt gespannt. Der letzte Serientalk kommt irgendwann dieses Jahr. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.